Herzlich willkommen zum Podcast Memento Mori, Gespräche über den Tod und das Leben davor. Ich bin Caroline Kerschbaumer und ich spreche mit unterschiedlichen Menschen über den Tod, über das Sterben, über Vergänglichkeit und damit natürlich auch übers Leben.
Aber als mein Papa sich getötet hat, das war so viel komplexer. Also natürlich war ich traurig, aber ich war auch wütend. Ich war auch total vor den Kopf gestoßen. Ich habe mich schuldig gefühlt. Also ich habe sehr lange versucht nachzufühlen, was er wohl gedacht hat, warum er das wohl gemacht hat. Und ich kann, es ist sehr interessant, weil ich kann so ein Stück mit ihm gehen. Also ich kann mir vorstellen, wie er da sitzt in einem Zimmer, wie er aufsteht, wie er die Waffe nimmt, wie er runtergeht, wie er durch den Gang geht. Und dann verliere ich ihn. Also es gibt so diese letzten Meter, die kann ich nicht mit ihm gehen. Ich verstehe das nicht. Ich will nicht sterben. Ich will wirklich nicht sterben. Ja? Die Vorstellung, das Leben aufzugeben, ja? Also ich kann es nicht verstehen. Dass Trauer in Wellen kommt und geht, dass sie ein Grundgefühl ist, das wir immer haben und das mal stärker und mal schwächer und dass ich nie wieder so sein werde wie vorher, aber trotzdem glücklich, das hat sehr viel für mich verändert.
Liebe Saskia Jungnickel-Gossi, schön, dass ich heute bei dir sein kann und danke, dass wir heute Zeit haben für dieses Gespräch.
Freut mich sehr, hallo.
Hallo. Ich stelle dich vor, du bist Buchautorin, freie Journalistin und machst auch ganz viele Podcasts und ja, relevant einfach für dieses Thema. Deswegen sage ich auch kurz dazu die drei Bücher, die du geschrieben hast. Das erste heißt Papa hat sich erschossen. Da hast du auch einige Preise gewonnen. Das ist jetzt schon, wann hast du es geschrieben?
Ich glaube, das ist erschienen 2015.
Das zweite ist, glaube ich, 2017 erschienen. Das ist eine Reise ins Leben oder wie ich lernte, die Angst vor dem Tod zu überwinden. Und das dritte Buch ist aus 2022, Kommen Sie näher. Das ist eine Biografie, die du über und mit Peter Simonischek geschrieben hast, beziehungsweise schreibst du auch im Buch oder habe ich irgendwo gelesen, ihr habt es gemeinsam begonnen. Du hast es dann alleine vollendet, weil Peter Simonischek dann auch verstorben ist. Aber insofern haben alle drei Bücher sehr viel mit dem Thema Tod, Sterben und Vergänglichkeit zu tun. Und ja, so komme ich auch schon zu meiner ersten Frage. Du hast dich sehr, sehr viel, also ursprünglich aus einer eigenen Betroffenheit heraus, mit dem Thema Endlichkeit, Sterben, Tod befasst. Und was ist jetzt oder was sind jetzt heute deine ersten Gedanken, wenn du jetzt weißt, wir sprechen über Tod und Sterben?
Das ist gerade ein bisschen schwierig für mich zu sagen, weil auch in diesen Tagen der Todestag von meinem Papa ansteht. Was bedeutet, dass es mich eigentlich auch sehr auf das Thema wirft? Würdest du mir diese Frage, sagen wir, vor 3 Monaten stellen, dann wird die Antwort wahrscheinlich anders sein. Aber im Moment spüre ich schon, dass es ein bisschen schwerer fällt, darüber zu sprechen. Also dass das Thema auch wieder ein bisschen präsenter ist bei mir im Leben. Generell geht das bei mir in 2 Richtungen. Einerseits, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass wir als Gesellschaft darüber reden, dass wir mehr darüber reden. Und auf der anderen Seite, dass ich persönlich nicht mehr so gerne darüber rede.
Warum?
Weil ich das sehr lang gemacht habe, also gefühlt sehr lange. Ich habe nach dem Tod von meinem Papa eben ein paar Jahre danach einen Artikel über seinen Tod geschrieben, dann das Buch. Das war für mich wahnsinnig heilsam. Es war unglaublich wichtig für mich, das zu schreiben, das in Worte zu fassen, mich auszudrücken, auch ein bisschen eine Debatte darüber anstoßen zu können. Und die Jahre darauf habe ich sehr viel zu dem Thema gemacht. Lesungen, Seminare, ich bin herumgetourt in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und irgendwann habe ich sehr viele Interviews gegeben, Texte darüber geschrieben. Und nach ein paar Jahren habe ich gemerkt, dass es vielleicht anderen gut tut, aber mir nicht mehr. Oder auch, dass es mich wahnsinnig viel Kraft gekostet hat. Also vorher ging es mir nicht so gut, weil ich sehr nervös war und aufgeregt. Das hat sich nie ganz gelegt. Währenddessen war ich ständig auch so bemüht, weil das Thema so schwer ist, dass ich es dem Publikum nicht so schwer mache. Das heißt, ich habe versucht, das so auf eine Leichtigkeit zu machen, die zwar jetzt natürlich angemessen ist, aber gleichzeitig den Zuhörern vermittelt, mir geht's aber gut. Es ist alles in Ordnung. Und das hat mich extrem viel Kraft gekostet. Und die Tage danach ging es mir schlecht. Und natürlich hat es auch immer wieder neue Bilder in mir erzeugt. Und dann kommen die Leute auch zu dir und wollen über ihre Todeserfahrungen reden. Und das hört man natürlich zu, man nimmt es mit, man reagiert darauf und so, es beschäftigt einen. Da waren ganz grässliche Dinge dabei, die man da mitnimmt. Genau, und irgendwann habe ich einfach begriffen, es ist besser, ich mache das nicht mehr. Und ja, habe das dann so ein bisschen auslaufen lassen. Und das letzte Buch, das ich bisher geschrieben habe, das mit dem Peter, da war nicht klar, dass er stirbt in der Zeit. Sonst hätte ich es wahrscheinlich gar nicht geschrieben. Also es war klar, er ist krank. Es ist klar, wir werden das thematisieren, dass er krank ist, dass es eine Art Rückblick ist auf sein Leben, dass er dann, also wir haben es quasi abgeschlossen und ein paar Tage später war er tot. Das hat mich sehr hart getroffen und also rückblickend glaube ich, ich hätte es gar nicht geschrieben, wenn das irgendwie absehbar gewesen wäre. Ja. Das ist eine lange Antwort.
Ja. Eben und viele interessante Punkte. Ja. Das Erste, wo ich jetzt kurz einhaken möchte, ist, dass, weil du gesagt hast, du hast dann eben auch viele Vorträge gemacht, Interviews gegeben und da auch ein bisschen darauf geachtet, dass es nicht ganz so schwer rüberkommt, wenn ich das richtig verstanden habe. Also das ist jetzt quasi mit Fragezeichen gesagt, um die Menschen nicht zu sehr zu belasten mit dem Thema und aber trotzdem drüber zu reden. Also ist das so zu verstehen? Und könnte man es, findest du, auch anders tun oder könnte man auch eben sie schon belasten beim drüber reden und wäre das dann weniger auslaugend für in dem Fall jetzt dich zum Beispiel?
Also ich bin mir sehr sicher, man kann es anders machen. Das kommt wohl auf die Person drauf an, die es macht. Das Thema ist belastend. Also das erste Buch, über das ich geschrieben habe, ist der Suizid meines Vaters. Das ist auf viele Arten belastend. Da geht es nicht nur um Tod, es geht nicht um Trauer, es geht auch um die Art des Todes und um ein Tabuthema, das noch größer ist, als dass Tod sowieso ein Tabu ist. Das heißt, wenn ich meine, ich habe versucht, es leichter zu machen, meine ich nicht, dass es nicht schwer war, auch für die Zuhörenden. Was ich meine, ist, dass ich will und damals auch wollte, dass alle, die das hören, etwas mitnehmen können für sich selbst. Dass sie irgendwo sehen, dass es Sinn macht, darüber zu sprechen. Dass es gut ist, wenn man sich öffnet. Dass sie nichts falsch gemacht haben. Dass Schuld, dass viele empfinden, gerade bei diesem Thema, hier nicht angebracht ist. Und dazu war es wichtig, finde ich, dass ich zeige, dass ich das kann und dass ich darüber rede und dass es mir gut geht. Und das tat es ja auch. Also es war auch nicht so, dass ich das irgendwie gespielt habe. Aber vor Hunderten von Menschen zu reden und sich so zu öffnen und das so aufzumachen, auch diesen inneren Schmerz so zu zeigen, ja, das ist wahnsinnig anstrengend. Trauern an sich ist anstrengend, aber es öffentlich zu tun, nimmt nochmal was weg. Und quasi mich selber dann wieder ein bisschen zu trösten und rauszunehmen und diese Bilder an meinen Papa gut zu verarbeiten, die da auch immer hochgespült werden, das hat einfach sehr viel Kraft gekostet. Und insofern ist es das, glaube ich, was ich meine mit es leichter machen. Ich wollte nicht, dass jemand kommt zu einer Lesung von mir und dann weinend da sitzt und sagt, das Leben hat sowieso keinen Sinn. Also das, und in die Richtung kann es schon auch gehen. Also das meine ich, ne? Weil schwer ist es immer.
Und trotzdem redest du noch manchmal darüber, also jetzt zum Beispiel auch mit mir.
Ausgewählt, ja.
Also ausgewählt sprichst du noch darüber, weil es gab auch, ich habe auch geschaut, auch in deinem, also in einem von den Podcasts, der offen gesagt, da gab es auch ein, zwei Folgen, wo es um dieses Thema geht. Das heißt, hin und wieder tust du es und dann ist es aber auch für dich in Ordnung oder interessant oder wie ist es dann?
Ja, also es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, finde ich. Und es ist mir wichtig. Und ich finde es sehr gut, dass darüber gesprochen wird. Und ich habe auch vor ein paar Monaten gab es einen assistierten Suizid von Niki Glattauer. Und da habe ich mich auch zu Wort gemeldet. Da habe ich einen Kommentar in der Presse veröffentlicht. Ich war im Podcast beim Falter. Also ich habe schon eine Stimme und eine Meinung dazu. Und es geht mir auch gar nicht darum, die jetzt irgendwie, weiß ich nicht, dass ich glaube, dass ich mich nicht äußern sollte. Aber ich glaube, ich glaube so, ich habe ziemlich gut gelernt, in diesen Jahren nach diesen Todesfällen auf mich zu achten. Gerade weil es am Anfang nicht möglich war, auf mich zu achten. Und wenn ich jetzt merke, dass etwas nicht gut ist für mich, dann schaue ich ganz genau hin und ich versuche ganz genau herauszufinden, warum ist das so, was erzeugt das in mir? Und ohne überstürzt zu handeln, zu schauen, dass ich die Weichen so stelle, dass es mir besser geht. Und ich merke, dass wenn ich das so kontrolliert mache und ab und zu, wenn es mir wirklich wichtig ist oder wenn ich das Gefühl habe, hier ist es gut aufgehoben, dann mache ich es. Aber es ist ein Unterschied, ob man 2 Lesungen die Woche macht und unterwegs ist.
Umso mehr freue ich mich, dass du mit mir darüber sprichst. Mich würde jetzt noch interessieren, was du hast jetzt kurz erwähnt. Du hast dich eben auch geäußert zu dem assistierten Suizid von Niki Glattauer. Vielleicht magst du es, ich weiß nicht, ob man es kurz zusammenfassen kann, aber muss auch nicht kurz sein, aber dass du, also da interessiert mich schon auch dein Zugang, ob du es kurz sagen möchtest, wie du dazu stehst, also jetzt allgemein zu dem Thema.
Ich glaube, kurz zusammengefasst war es so oder ist es so, dass ich finde, wenn jemand sterben möchte und es gibt diesen assistierten Suizid, dann bringt einen das zumindest so weit, dass man drüber spricht. Also Niki Glattauer musste diesen Wunsch formulieren, er musste Ärzte finden, die sagen, das ist in Ordnung. Er musste mit seiner Familie reden und er durfte Abschied nehmen. Und alle anderen, die ihn kannten und seine Familienmitglieder, konnten auch Abschied nehmen. Das ist was, was ich bei meinem Papa nicht hatte. Und ich wünschte mir schon, er wäre dazu gezwungen worden, weil er gewusst hätte, okay, es gibt diese Art des Abschieds, er kann so sterben, er muss nicht alleine sich im Hof erschießen, ja, wie es war, was ja auch ein ganz grässlicher Gedanke ist und auch, wer will so sterben, ja. Das heißt, dass er diese Möglichkeit, wenn er sie gesehen hätte und wenn es die damals gegeben hätte, was es eben nicht gab, dann wäre er vielleicht zu uns gekommen. Dann hätte er mit uns gesprochen. Und selbst im allerschlimmsten Fall, wenn wir nicht irgendwie einhaken hätten können und irgendwie dafür sorgen, dass da doch noch was passiert und er weiterlebt, hätte ich immer noch die Chance gehabt, bei ihm zu sein, seine Hand zu halten, mich zu verabschieden. Und das macht einen Unterschied für mich. Ich wünschte mir, dass es das gegeben hätte und ich wünschte mir, dass... Also ich glaube, dass dieses darüber sprechen, das ist mir ein ganz großes Anliegen. Und ich glaube, dass das dadurch gefördert wird. Insofern ich finde gut, dass es das gibt. Ja.
Das habe ich nämlich auch gelesen oder glaube ich in einer Lesung von dir, die ich mir angehört habe, dass du eben gesagt hast, dieses sich nicht verabschieden können. Und da habe ich mich dann eben gefragt, das, was du jetzt schon beantwortet hast, wie groß ist der Unterschied, wenn man diese Möglichkeit hat, würde es das dann sehr viel leichter machen?
Also 2 Wochen bevor mein Papa tot war, war ich im Burgenland zu Hause und ich erinnere mich genau, als er in der Küchentür stand und ich wollte nach Wien fahren und er ist zu mir gekommen und er hat mich umarmt und er hat gesagt, dass er mich liebt und dass er hofft, dass ich gut über ihn denke, wenn er tot ist. Und mein Papa war immer ein bisschen dramatisch, das so. Also es war jetzt nicht wahnsinnig überraschend oder so und wir haben uns oft gesagt, dass wir uns lieb haben, aber er hat mich ganz fest umarmt und ich bin nach Wien gefahren und ich habe ihn nie wieder gesehen. Und ich weiß jetzt, also ich bin mir ganz sicher, dass er wusste, dass wir uns nicht mehr wiedersehen, aber ich wusste es nicht. Und das ist ein ganz schlimmer Gedanke für mich. Jetzt nicht mehr so, aber das hat mich sehr lang verfolgt. Und es ist halt so, man glaubt irgendwie, dass man weiß, was es heißt, wenn ein Mensch nicht mehr da ist, aber man weiß es nicht. Es ist was ganz anderes. Der Mensch ist weg für immer. Diese Endgültigkeit, dass Dinge nie wirklich gesagt werden können, dass Dinge nie wirklich zu Ende gesprochen werden können, dass einem diese Möglichkeit genommen wird, damit habe ich wahnsinnig lang gehadert. Und deswegen, ja, ich hätte wahnsinnig gerne mich verabschiedet, ja.
Und jetzt, wenn der Todestag naht, hast du gesagt, der ist jetzt dann demnächst, dann ist es jedes Mal noch, auch wenn es jetzt schon viele Jahre her ist, kommt da jedes Mal das wieder.
Ja, ich finde es ganz komisch, weil, also mein Vater ist 2008 gestorben, mein Bruder ist 2004 gestorben, war auch, vielleicht reden wir dann noch drüber, aber genau. Und das heißt, das ist schon eine ordentliche Zeit her. Und trotzdem merke ich in den Wochen vor dem Todestag, dass ich mich verändere und oft weiß ich noch nicht mal, warum das so ist. Ich merke einfach, ich werde irgendwie feinfühliger, ich merke, ich habe öfter mal einen Knoten im Hals, ich merke, dass mich Dinge mehr beschäftigen oder dass ich emotionaler reagiere auf Dinge und dann fällt mir oft ein, ah, okay, alles klar, der Todestag. Und irgendwie ist es auch immer ein bisschen eine Erleichterung, weil ich dann kann ich es irgendwie verorten und ich weiß, warum fühle ich so. Aber ja, ich glaube, und jetzt kann ich irgendwie so drüber reden und es ist nicht so schlimm, aber ich glaube, ganz am Anfang in den ersten Jahren das Gefühl zu haben, dass dieser Tag der Tag ist, ab dem ich nie wieder sehen werde, das hat was verändert für mich und es hat mich verändert. Und das war so ein Einschnitt in mein Leben. Das hat mein Leben einfach geteilt in das davor und das danach. Und irgendwie wird das symbolisch immer ein schlechter Tag für mich bleiben. Und ich werde immer an diesem Tag auf die Uhr schauen und immer, wenn es kurz vor 10 ist, werde ich daran denken, dass er alleine war und dass er verzweifelt war offenbar. Und dass er sich getötet hat. Also ich, und das wird immer wehtun. Also ich glaube nicht, dass es eine Zeit geben wird, wo mir das egal ist.
Und ist das auch, ich meine, ich weiß gar nicht, ob jetzt nicht die Frage, also ob man das überhaupt so fragen kann oder, keine Ahnung, sagst du mir, aber ist der Suizid oder auch deswegen der Suizidtag anders oder dramatischer, schlimmer, keine Ahnung, als der Tag, wo dein Bruder gestorben ist, was ja kein Suizid war?
Ja, bestimmt. Also für mich deswegen, weil als mein Bruder gestorben ist, mein Bruder ist im Schlaf gestorben an einem geplatzten Blutgerinnsel im Kopf. Und das war einfach nur traurig. Ja, also
aber
nur,
auch völlig unvorbereitet, ja, wahrscheinlich,
völlig unvorbereitet,
oder?
Ja. Genau. Also mein Vater hat ihn gefunden. Und also, ja. Vielleicht reden wir dann nachher nochmal über dieses Unvorbereitete. Aber es macht einen Unterschied für mich, weil empfunden habe ich einfach Trauer. Das war das Traurigste, was mir hätte passieren können. Und dass es unfair war. Das waren so, glaube ich, die Hauptemotionen, die ich empfunden habe. Aber als mein Papa sich getötet hat, das war so viel komplexer. Also natürlich war ich traurig, aber ich war auch wütend. Ich war auch total vor den Kopf gestoßen. Ich habe mich schuldig gefühlt. Das war mein Papa quasi. Es gibt zwei Menschen, die mich gezeugt, geboren, aufwachsen lassen haben. Das waren meine Eltern und auf einmal ist einer weg, bricht einfach weg, ja, tötet sich, ohne was zu sagen. Die ganze Sicherheit war dahin, das Selbstbewusstsein war dahin. Alles habe ich rückblickend hinterfragt. Ja, wie konnte ich das nicht merken? Wie konnte ich das nicht anmerken? Und so merke ich anderen Menschen vielleicht auch Dinge nicht an. Also alles war auf einmal anders. Und das heißt, dieses Komplexe an Gefühlen, durch das ich da erstmal durch musste in den ersten Jahren, fühlt sich anders an als jetzt bloße Trauer. Jedenfalls ist es bei mir so, ja. Ja, genau. Und zu dem plötzlichen Sterben, das ist halt auch so eine Sache an, ich weiß nicht, wie das, ja, aber wo ich sehr lange gehadert habe, nämlich das Gefühl, nicht nur zu haben, wir wissen alle, unser Leben ist endlich und es kann sein, dass es von heute auf morgen aus ist und dass jemand auf einmal nicht mehr da ist. Aber das zu wissen, ist irgendwie vom Verstand her was anderes. Also es ist eine Verstandssache und sie ist anders, als wenn du aufwachst in der Früh und deine Welt ist eine andere. Ja? Und da gibt es keinen Puffer und da gibt es keine kurze Pause, die du drücken kannst, damit du dich umstellen kannst, sondern das ist einfach anders. Und das zweimal erlebt zu haben in einer relativ kurzen Zeit, als ich relativ jung war, hat mich sehr viel gekostet an Energie, was ich an Angst verspürt habe. Dieses wie auf einem Drahtseilakt durchs Leben marschieren, weil man einfach weiß, man stürzt einfach jeden Moment runter. Niemand wird dich vorher fragen, niemand ruft dich vorher an. Und das hat sehr viel verändert. Und ich glaube, das macht auch die Trauer schwerer, weil einfach dieser große Punkt an Angst dazu kommt. Also du kannst nicht langsam Stück für Stück Abschied nehmen. Meine Mama hat das damals verglichen mit einem Mobile, also dass eine Familie ist wie so ein Mobile, wie so ein Windspiel. Und wenn du eins davon abschneidest, dann kippt das ganze Mobile, genau. Und wenn du es aber langsam an den Rand führst, dann pendelt sich das Mobile immer wieder aus. Das heißt, wenn du dich langsam verabschieden kannst, dann können die anderen sich anders ordnen. Man kann anderes Gleichgewicht innerhalb einer Familie finden oder in einem Freundeskreis. Aber wenn das einfach abgeschnitten wird, zweimal, dann rasselt das ganze Mobile runter. Und so fühlt sich's an. Also so war das Gefühl. Und das wieder irgendwann stabil zu kriegen, ist wirklich anstrengend, finde ich. Und hat, also ich merke erst jetzt, lustigerweise in den vergangenen Jahren, wie anstrengend das war. Weil währenddessen arbeitest du dran, du funktionierst, du glaubst, hey, ich schaffe das schon. Also du schaffst das auch, aber du glaubst auch, das wird wieder wie früher und so. Und bis, das sind so viele Schritte, habe ich das Gefühl, im Nachhinein, die so viel Energie abziehen, das merkt man gar nicht.
Und diese Angst, die du eben auch angesprochen hast, also gesagt, es hat dir viel abverlangt, eben unter anderem auch diese viele Angst, und um die geht es ja auch viel im zweiten Buch. Hattest du davor, bevor dein Bruder gestorben ist, auch Angst vorm Sterben schon oder nicht? Oder war das irgendwie kein Thema, weil eben du warst ja Anfang 20 oder so, glaube ich?
Das war überhaupt kein Thema für mich. Das ist auch sehr interessant, weil ich eben eine Zeit lang jetzt so viel dazu gemacht habe und die Leute irgendwie glauben, dass das irgendwie ein prägendes Thema vorher schon in meinem Leben war. Überhaupt nicht. Ich war auch keine dieser Jugendlichen, die sich viel mit dem Thema Tod beschäftigen. Für mich war das also wirklich, nicht da. Und dann ist es halt in mein Leben gekracht. Und dann musste ich irgendwie versuchen, damit umzugehen.
Was ich auch interessant fand, in dem Buch eben Eine Reise ins Leben, wo es eben viel um diese Angst und Angstbewältigung geht, schreibst du dann am Schluss so dein Fazit: Die Angst ist nicht weg, aber die Panik ist weg. Und genau, und da würde es mich interessieren, wo stehst du da jetzt heute? Weil das Buch ist ja jetzt auch schon in Wahrheit fast 10 Jahre her. Wie hat sich das mit der Angst weiterentwickelt?
Was zum Beispiel ganz interessant ist, ich hatte ja große Angst davor, dass ich sterbe.
Ja.
Das hat sich zum Beispiel sofort verändert, als ich Mama geworden bin.
Ja.
Ja, weil da war ich noch nicht Mama.
Ja.
Da ging es so viel mehr um mich. Ja. Jetzt habe ich einfach große Angst, dass mein Kind stirbt oder ihm was passiert. Ich bin jetzt gar nicht mehr so wichtig. Also das ist so am Rande passiert. Und ansonsten habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen eine Gratwanderung ist zwischen, es hält mich irgendwie auf Trab. Also dieses Wissen um den Tod und wie fragil das alles ist, bringt mich dazu, Entscheidungen für mich zu treffen. Es bringt mich dazu, mich nicht so lang zu ärgern. Es bringt mich dazu, Dinge anzupacken, wenn ich möchte, ohne Angst zu haben, was andere denken oder ob ich scheitere. Das ist in mancherlei Hinsicht sogar ein Vorteil, also weil ich sehe oft Menschen, die Dinge nicht tun, weil sie eben Angst haben, was wird man sagen, was ist, wenn es schief geht. Diese Angst verspüre ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ja. Wenn es schief geht, okay, dann morgen ist ein neuer Tag, hoffentlich. Und auf der anderen Seite ist da schon noch diese Angst, dass eben meinem Kind was passiert, dass uns Eltern was passiert, aber eher auch wieder im Hinblick darauf, dass es dann schlecht für ihn wäre oder wie kann er dann damit umgehen. Und da arbeite ich sehr stark daran, dass das total okay ist, dass Angst total in Ordnung ist, aber dass die Panik nicht da sein sollte und dass die Angst mich nicht davor abhält, Dinge zu tun. Es pendelt sich so aus. Ich glaube irgendwie, keine Ahnung, aber wahrscheinlich, ich kenne keinen Elternteil, das keine Angst verspürt, dass irgendwas Schlimmes passiert. Ja. Insofern glaube ich, was soll man machen? Das ist ja auch irgendwie Angst, um jemanden zu haben, um etwas zu haben, ist ja auch eine Art Wertigkeit. Die Frage ist, hält es uns davon ab, Dinge zu tun, die wir tun wollen?
An was denkst du da zum Beispiel?
Oh, zum Beispiel Reisen. Also jetzt ganz wirklich so Dinge, schränkt es mich in meinem Leben ein. Ja? Wenn ich verreise, zum Beispiel immer kurz bevor wir wegfahren, habe ich panische Angst, dass jetzt was passieren wird. Ja? Dass mir was passieren wird, dass auf der Fahrt was passieren wird und so. Und dann, sie dauert ein paar Minuten und ich denke mir dann eben, ich werde deswegen nicht zu Hause bleiben. Ich werde mich davon nicht einkriegen lassen. Und dann vergeht die wieder, aber ich glaube, dass sowas, an sowas denke ich zum Beispiel, ja.
Was würdest du denn sagen, eben du hast es jetzt selber auch schon gesagt, du hast den Tod sehr früh erleben müssen, du hast ihn in unterschiedlichen Facetten, auch in besonders herausfordernden Facetten erleben müssen. Was würdest du denn sagen von diesen Erlebnissen, die du hattest, also die du da durchmachen musstest, hat dich da am stärksten geprägt, wenn man das so sagen kann?
Das ist schwierig.
Oder vielleicht auch anders gefragt, was ist das, was heute von diesen Erlebnissen noch am stärksten für dich präsent ist und dich in deinem Leben, vielleicht auch in deinem Alltag prägt?
Ja, es ist schwierig, weil sie es alle auf unterschiedliche Art tun. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich das nicht so gut trennen kann. Also wenn ich an den Till denke, meinen Bruder, dann der Anruf meines Vaters, also mir gesagt hat, er ist tot. Und ich dachte, es ist ein Scherz. Und dann aber irgendwie ist es auch so dran gekoppelt, dass ich sofort auch den Till sehe in den schönsten Momenten an Erinnerung, die ich habe an ihn. Zum Beispiel beim Till ist es ganz stark sein Lachen, weil ich kenne niemanden, der so lacht wie er. Also seine pure Freude heraus. Bei meinem Papa, diese Vorstellung ist ganz stark, dass er da in diesen Hof geht. Das Bild, als wir am nächsten Tag hingefahren sind, wo das Blut war, das werde ich nie vergessen. Und ist aber auch wieder gekoppelt an meinen Papa, ja, der einfach toll war. Und auch beim Peter zum Beispiel jetzt, da war es eine ganz andere Art von Tod für mich, eben weil da war dann irgendwann Abschied nehmen da und da waren auch Gespräche da, aber dafür hatte ich zu ihm kein Naheverhältnis. Also irgendwie prägt mich alles auf eine unterschiedliche Art. Also vom Till nehme ich mit dieses einfach lachen dürfen, ja, und wenn schöne Momente passieren, stehen zu bleiben und die zu genießen, das habe ich ganz stark verinnerlicht, ja, und das hat der Tod sicher irgendwie in mir nochmal stärker rausgeholt. Mein Papa ist es wirklich, dieses sein Leben so zu leben, wie man glaubt, dass es einem gut tut und seiner Leidenschaft nachzugehen und einfach Dinge auszuprobieren. Also irgendwie, es sind unterschiedliche Dinge.
Glaubst du, dass du, also wenn dir diese Dinge nicht passiert werden, wenn du diese Erfahrungen nicht machen hättest müssen, wärst du viel eine andere, als du jetzt heute bist? Oder glaubst du, ist man halt die Person und vielleicht, also sind das, glaubst du, eher nur so kleine Wesensänderungen? Oder?
Also ich glaube, als erstes möchte ich sagen, ich bin überhaupt kein Anhänger davon, dass man sagt, man lernt aus allem etwas oder man muss aus allem etwas lernen. Ich halte das für total falsch. Ich finde, manche Tode sind einfach unsinnig, unfair. Man muss überhaupt nichts daraus lernen. Man muss einfach schauen, wie man weiterlebt. Aber ich finde dieser Gedanke so, wir trösten uns immer damit, so, was hast du damit für dein Leben mitgenommen und was hat dein, gar nichts, ja. Und ich bin mir sicher, ich wäre eine andere, ja. Aber ich glaube auch nicht, dass ich diese Learnings, wenn man so will, die ich jetzt habe, durch diese Todesfälle nicht auch anders bekommen hätte. Ich bin mir sicher, ich hätte sie auch anders bekommen, auf eine weniger schmerzhafte Art und Weise. Und zurückzufinden zu mir selber hat mich Jahre gekostet. Also ich wäre ein anderer Mensch, ja, ich bin stolz darauf, wie ich heute bin und was ich mir geschaffen habe und wie viel Sicherheit ich wieder gekriegt habe, aber das war, hätte ich das nicht müssen, wäre es total okay für mich. Also, ja.
Würdest du es nicht missen, diese...
Nein, überhaupt nicht. Also es ist nichts daran, wo ich mir denke, ja gut, das ist passiert, aber dafür habe ich.
Ja.
Also das ist in meinem Kopf, da gibt es überhaupt keinen Sinn, ja. Ich mache da überhaupt keine Rechnungen. Ja. Ich finde, das war einfach... Ich will nicht fluchen oder so, aber habe ich es gebraucht? Nein. Braucht es irgendwer? Nein. Es gibt Todesfälle, die sind, also mir ist klar, wir müssen alle sterben und dass das auch einen gewissen Sinn hat. Und ich glaube ganz fest, dass es Todesfälle gibt, die schöner sind, wo man sich verabschieden kann, die vielleicht auch, wo die Menschen auch selbst loslassen wollen und können. Und dann gibt es welche, die sind einfach grausam. Mhm. Ja. Und das waren zwei, die waren grausam. Und ich hätte gern auf beide verzichtet.
Mhm. Was ist für dich der Tod?
Naja, das Ende des Lebens. Also das Ende meines Lebens, das Ende allen Lebens. Ich bin kein gläubiger Mensch. Oder mal mehr, mal weniger vielleicht, aber im Grunde bin ich es nicht. Also ich glaube, das ist unser Leben. Also ich glaube, das ist das, was wir haben, jeden Tag. Und wir sollten wirklich das Beste draus machen. Und das meine ich nicht nach Maßstäben von, was glaubt die Gesellschaft, was ist das Beste an einem Leben oder was glauben andere, sondern was ist für mich das Beste, das ich haben kann in diesem Leben. Und ich bin schon jemand, der gerne alles haben möchte und alles erleben möchte, was nur geht, weil ich glaube, dass ich sterben werde und dann wird's aus sein. Und ich will nichts verschieben. Und wenn dann nachher irgendwas sein soll, okay, fein, dann schaue ich mir das dann an. Aber jetzt glaube ich, dass das mein Leben ist. Und deswegen, ich glaube, ich versuche schon, mit Menschen prinzipiell gut auszukommen. Ich versuche so zu sein, wie ich fühle. Ich versuche mich zu entschuldigen, wenn ich glaube, dass ich falsch liege. Drüber nachzudenken, wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, woher das kommt. Ich versuche, im Moment zu sein, Dinge mitzuerleben. Ich will nicht irgendwann mal alt sein und kurz vorm Sterben und mir denken, hätte ich nur ein bisschen besser aufgepasst oder hätte ich das nur irgendwie miterlebt oder hätte ich mal da weniger Angst gehabt davor. Ich will das nicht haben. Also das ist mir ganz stark eingeprägt.
Das heißt, der Gedanke an die Endlichkeit prägt sehr stark eigentlich deinen Alltag, ja, und dein Tun und...
Ja, eigentlich schon. Ich habe in diesem zweiten Buch, das ich geschrieben habe, da gibt es ein Kapitel, das mache ich ganz gerne, da habe ich mit Mark Wittmann geredet, der ist der forscht zum Thema Zeit und wie wir Zeit wahrnehmen. Und das hat mich sehr, lang beschäftigt, aber irgendwie begleitet es mich immer noch, dass quasi, je älter wir werden, desto mehr haben wir das Gefühl, die Zeit verfliegt so. Ne? Und warum ist das so? Und das liegt daran, dass wir Routinen entwickeln, dass wenig Neues passiert, wenig sich ändert. Ja? Und dadurch wird es wie so eine lange Wurst, die halt so dahin fliegt. Und in unserer Jugend passieren viele Dinge das erste Mal oder sind viel aufregender und dadurch bleiben sie stehen und sie sind so Marker in unserem Leben und dehnen die Zeit. Und das begleitet mich zum Beispiel, dieses Gefühl zu haben, dass wir das auch jetzt noch haben können, ja, auch wenn viel mehr Routine ist und auch viel mehr Care-Arbeit und je älter man wird, desto mehr Aufgaben hat man zu machen und es ist hart oft das Leben, aber auch da Momente zu schaffen, wo man weiß rückblickend, man wird sich daran erinnern und die Strecken, die Zeit, das ist mir sehr wichtig.
Das heißt tatsächlich, wenn man mehr macht, hat man trotzdem subjektiv das Gefühl, im Endeffekt mehr Zeit zu haben? Oder also mehr Zeit zu haben vielleicht nicht, aber dass die Zeit nicht so schnell verfließt.
Ja, weil es mehr, wenn man zum Beispiel zurückblickt auf das letzte Jahr oder auf das vergangene Jahr und man denkt sich so, boah, ist das schnell vergangen. Ja? Und dann fängt man an, sich jeden Monat anzuschauen. Und dann denkt man, hey, da waren wir dieses Wochenende in Triest, keine Ahnung. Und schau mal, da war der Geburtstag und den haben wir so und so gefeiert. Also wenn man sich das mit der Lupe so ein bisschen anschaut, auf einmal wird das Jahr viel länger und man merkt, was man alles gemacht hat, ja, und was man alles geschaffen hat. Und es gibt so eine Idee, die ich mal mitgenommen habe, dass ich immer, wenn was passiert, was jetzt heraussticht aus dem Alltag, egal ob positiv oder negativ, dann schreibe ich es auf einen Zettel und werfe es in einen Krug. Und Ende des Jahres ziehe ich diesen Zettel raus und dann schaue ich ihn mir an. Und man wundert sich, was alles passiert ist in einem Jahr, dass man gar nicht mehr so im Gedächtnis hatte, weil rückblickend war das irgendwie zack weg. Und dann liest man aber da, wie traurig man da war, weil das und das vor einem lag. Und dann weiß man jetzt aber, okay, das haben wir gut geschafft und wir haben es gut hingekriegt und so. Und auch freudige Dinge, also dass man weiß, wo erinnerst du dich und da war das. Und das können ja auch Kleinigkeiten sein, aber die gehen halt unter, ne? Wenn ein Tag an den anderen so gereiht wird. Und das zum Beispiel hilft, glaube ich, dass man sieht, das Leben ist lang und da kann man gute Dinge tun und man ist nicht ausgeliefert, sondern man kann schon auch selber Zeichen setzen.
Ja, das ist mir auch beim Lesen vom Buch, ist mir das auch hängen geblieben, wo du dann auch schreibst und dann sind wir nach Sylt, glaube ich, ja, gefahren, um Austern zu essen. Und eigentlich so komplett unspektakulär, total. Aber man macht es jetzt einfach und man sitzt halt stundenlang im Zug und ist unterwegs, aber es ist irgendwie, es reißt dich raus aus dem Alltag und also das ist mir auch, habe ich mir auch gedacht, so, also das ist mir so ein bisschen hängen geblieben, so aha, im Zweifel machen.
Ja, und das ist witzig, weil Sylt war wirklich nicht spektakulär, aber ich erinnere mich noch genau, als wir dort in diesem, wie heißen diese Sessel am Meer?
Ich weiß, wie sie aussehen, diese blau-weißen.
Genau. Ja, genau. Ja. Also in so einem saßen wir. Und als wir zurückgefahren sind, waren wir in dem Geschäft am Bahnhof. Und da war mein Buch.
Aha.
Was ja total, also war damals ganz flashig, weil wir so in Sylt, da standen nur die Sylt-Krimis und mein erstes Buch. Genau, aber ich erinnere mich an diese zwei Dinge ganz genau. Und das ist jetzt Jahre her und es ist schön, ja.
Und das hast du ja auch, das habe ich mir auch angehört, ein Podcast-Gespräch, da hast du mit einer, ich glaube, von der, mit der Leiterin Hospiz Caritas oder so jemand gesprochen. Mhm. Und da hat sie auch erzählt, dass eben was man oft hört, dass einfach sterbende Menschen kaum sagen, dass sie bereut hätten irgendetwas, was sie getan haben, sondern eher so, dass sie eben diese Dinge, die Dinge bereuen, die sie eben nicht getan haben und sich aber denken, das hätte ich auch noch tun sollen.
Ja.
Das geht ja auch in diese Richtung.
Ja, und das sagt sich natürlich auch immer leichter. Und es geht mir auch gar nicht darum, dass man jetzt jedes Mal so entscheidet, wie man möchte und so. Aber manchmal kann man das. Also man kann manchmal anders entscheiden. Ja? Und zwar so, wie man sich gerade fühlt und wie es gut für einen ist.
Ich wollte noch fragen, was du vorher auch gesagt hast. Eben in diesem Sinne von, du gehst davon aus, das hier ist das Leben und das ist die Zeit, die du hast und da möchtest du alles haben, was du haben möchtest. Und dann habe ich mich gefragt, hast du es? Also lebst du alles, was du leben möchtest?
Tatsächlich lebe ich ziemlich gut, ja, muss ich sagen. Ich arbeite gerade daran, dass ich mich nicht so oft ärgere. Das ist so ein bisschen ein Schwachpunkt bei mir. Also ich kann mich wahnsinnig gut ärgern. Und ich finde das auch nicht schlecht, ja. Aber manchmal, also ich arbeite quasi daran, es leichter mal wegzuschieben dann, weil es bringt mir nichts, wenn das nur in mir arbeitet und mich verärgert und sonst merkt sie keiner. Aber ansonsten, ja, ich traue mich gar nicht so oft sagen oder auch nicht so genau hinzuschauen, weil ich irgendwie gelernt habe, dass mir das Leben eins reinwirkt, wenn es gut läuft. Aber im Moment muss ich sagen, ich bin wirklich sehr glücklich. Ja.
Schön.
Ja.
Aber ich kenne das auch, dieses es dann nicht so ganz sagen wollen und sich dann immer zu denken, naja, aber wer weiß.
Ja,
so, ja.
Total. Es ist schon, ja, unbegründet, ich weiß schon und so, aber es fühlt sich so ein bisschen an, als würde ich dann das Schicksal herausfordern. Und darauf habe ich wirklich keine Lust. Also ich hoffe, das Schicksal hat sich an mir ausgetobt und denkt sich, ich lasse sie jetzt mal in Ruhe für immer. Aber wer weiß das schon. Meine Mama zum Beispiel, die das Leben ja wirklich auch hart gebeutelt hat, vor 2 Jahren ist ihr Haus abgebrannt. Also wieder aufgebaut worden, aber es ist, sie ist gerade noch so mit dem Leben davon gekommen.
Wow. Und das heißt, sie war drin?
Oder? Sie war drinnen, hat geschlafen. Es war so ein Schwelbrand in der Nacht in der Bibliothek von einem nicht eingeschalteten Dreiverteiler, der wohl, ja, also kontrolliert eure Dreiverteiler. Jedenfalls, sie ist gerade so rausgekommen und es geht ihr sehr gut jetzt. Ja, und sie hat ihr Leben wieder sehr, aber das war damals schon sehr schwer auch zu sehen, wie sie wirklich eine Zeit lang dieses völlig hoffnungslose Gefühl hatte, warum passiert mir immer was? Also immer, wenn ich quasi mich erfange und ich arbeite hart daran, dass es mir besser geht und ich gebe nicht auf und ich strampel mich ab und ich bin ein guter Mensch und trotz alledem verteilt mir das Leben dann irgendwie solche Watschen. Und das hat mich auch, also da habe ich schon auch, das tat mir erstens wahnsinnig leid, ja. Und zweitens ist das schon so ein Ding, das Leben ist manchmal unfair, ja, und hat überhaupt keinen Sinn in dem, wie es sich ausprägt. Aber es ist interessant, weil mein Mann ist ja ganz anders. Und mein Mann ist irgendwie so, also er sagt das nicht, aber so gefühlt, wenn man hart für etwas arbeitet, sich anstrengt, dann funktioniert das. Ja, und er hat ein irgendwie unerschütterliches Vertrauen darin, dass die Dinge dann schon gehen und dass das schon wird. Und auch wahnsinnig viel Geduld. Ich habe überhaupt keine Geduld, er hat sehr viel, das trifft sich gut. Und er hat mir da auch sehr geholfen. Ja, in dieser Sicherheit und in diesem, ich bin nicht verflucht, ja, es passieren anderen Menschen auch schlimme Dinge. Das heißt nicht, dass nur mich das trifft, ja. Und in diesem Glauben oder auch in dieser Möglichkeit, so zu denken, dass man aktiv sein kann. Also, dass man nicht passiv allem ausgeliefert ist, sondern ich kann Dinge gestalten und ich kann sie tun. Und dann geht halt mal was schief, ja. Dass solche Dinge so wahnsinnig schief gehen, wie bei mir das der Fall war, das ist ja auch nicht die Norm. Und irgendwie so über die Jahre, wir sind jetzt 11 Jahre verheiratet, ne, also setzt sich dieser Gedanke in mir schon ein bisschen fest und hilft mir, ja.
Ich wollte jetzt auch noch fragen, du erzählst auch in dem Buch von deiner Oma, die 96, also auf jeden Fall war sie irgendwann 96, ich weiß nicht, ob sie noch älter dann geworden ist.
Ich glaube, sie war 98, als sie gestorben ist, aber ich,
aber auf jeden Fall von einem Gespräch damals war sie 96 und du schreibst eben, du hast immer gesagt, ja, du wirst noch 100 und sie hätte gesagt irgendwie, nein, will sie überhaupt nicht einmal. Und du hast dann geschrieben, das wundert dich und das kannst du nicht verstehen. Wie siehst du das heute? Kannst du das nachvollziehen mittlerweile oder sagst du immer noch, kann ich nicht verstehen?
Das ist ja über eine lustige Geschichte, weil ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber in Wien ist es üblich, dass wenn du 100 wirst, dann kommt der Bürgermeister. Und meine Oma hatte wahnsinnige Angst, dass irgendwann die FPÖ den Bürgermeister stellt. Und diese Vorstellung, dass sie wird 100 und es kommt der blaue Bürgermeister, hat sie, glaube ich, auch, das war so der Scherz dann immer so, oh Gott, hoffentlich werde ich nicht 100. Gut, mittlerweile wäre sie 100, es gibt immer noch einen roten Bürgermeister, also für sie wäre alles gut. Egal. Ich kann das besser verstehen jetzt, ja. Je älter ich werde, ich kann schon verstehen, glaube ich, langsam, dass man irgendwann einfach, dass es irgendwann gut ist und dass man irgendwann loslassen kann und auch will. Und ich meine, es ist im Moment so ein bisschen ein, ich kann es ein bisschen besser verstehen, aber ich empfinde es noch nicht. Ja.
Aber das heißt, du hast bei ihr auch diese Art von Tod schon miterleben.
Ja, das stimmt.
Dürfen, kann man wahrscheinlich sagen.
Ja, das stimmt.
Du hast jetzt auch schon gesagt, dass du eigentlich in deinem, also dass quasi dieser Gedanke der Endlichkeit in deinem Alltag sehr präsent ist und du auch entsprechend lebst, also dir dessen sehr bewusst bist und du auch entsprechend lebst. Ist es dennoch so in deiner Vorstellung, wenn man dir sagen würde, du hast nur noch diese bestimmte Zeit, dass du Dinge anders machen würdest oder ändern würdest? Oder glaubst du, würdest du so weiterleben, sofern man sich das vorstellen kann?
Gute Frage. Also ich habe eine sehr kurze Bucketlist, so nennt man das, oder? Genau. Wirklich sehr kurz. Wahrscheinlich 2-3 Dinge, die da drauf stehen.
Was steht denn drauf?
ich will unbedingt einen Roadtrip durch die USA machen. Das wollte ich schon immer mal machen. Mein Mann und ich wollten das dann machen, dann bin ich schwanger geworden und mit einem Säugling machst du es nicht. Aber das ist so was, was ich mir irgendwie zusammengeträumt habe. Ich weiß nicht warum, aber so wie so in einem Lynch-Film, wo du in diese kleinen Diner gehst, wo du irgendwie das, ich weiß nicht, irgendwie das würde ich gerne machen. Und dann stehen da noch so 2-3 kleine Dinge drauf. Aber im Grunde, wenn ich das nicht machen könnte, dann wäre es auch nicht so schlimm, glaube ich. Also ich schiebe eigentlich nicht wirklich was auf. Also wenn ich was aufschiebe, dann deswegen, weil es halt einfach gerade nicht machbar ist, wegen Dingen wie Schule oder weiß ich nicht, so, also einfach organisatorischen Randbedingungen oder so. Aber sobald sich dann ein Fenster öffnet, mache ich es eigentlich. Aber ich bin auch wahrscheinlich relativ schnell zufriedenzustellen. Ich weiß nicht. Also ich bin einfach froh damit, ein okayes Leben zu führen und mit Menschen zu sein, die ich sehr liebe. Also, ja, ich weiß nicht.
Das ist auch gut.
Ja, ich überlege gerade so. Aber ich glaube, nee, ich wüsste nicht, dass ich wahnsinnig viel ändern würde, ja.
Und gibt es irgendeine Sache noch so in deinem Leben, eine bestimmte, wo du sagen würdest, und wenn ich die herzaubern, verändern könnte, dann wäre es perfekt, dann wäre es super?
Was meinst du?
Alles. Also quasi etwas, was, wo du sagen würdest, und wenn ich, keine Ahnung, zaubern könnte, würde ich das und das...
Ja, also wenn ich zaubern könnte, ich würde halt wahnsinnig gern meinen Papa, meinen Sohn vorstellen und auch seinen Onkel. Ich glaube, das wäre wirklich toll. Und das tut manchmal auch wirklich weh, dass das nicht möglich ist. Ich weiß einfach, dass das wirklich schön wäre. Und es tut mir sehr weh auch, dass er... Also das ist halt dann so, da kämpft halt dann die Vernunft gegen das Herz, weil ich weiß, er hat das nicht gemacht, weil er lustig war und das irgendwie sich töten wollte, sondern das hatte einen Grund und er konnte nicht warten. Aber mein Herz sagt mir natürlich, wieso hast du nicht gewartet, ja, um zu sehen, wie sich das alles entwickelt. Und also das, klar, also wenn ich zaubern könnte, dann würde ich das sofort machen.
Und wenn du sagst, du weißt jetzt und er konnte nicht warten und so, also das heißt, du kannst das nachvollziehen oder kann man das verstehen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Naja, ich habe sehr damit gehadert, mit dem Warum. Und ich hatte das Gefühl, ich brauche eine Antwort. Warum ist er tot? Ich habe das nicht verstanden. Ja, warum ist er tot? Und ich weiß, dass das nicht jedem so wichtig ist, aber mir war das extrem wichtig. Und ich habe quasi, ich werde sowieso nie eine Antwort kriegen. Na, ich kriege nur die Antwort, die ich mir gebe. Und die habe ich mir halt zusammengesetzt durch verschiedene Dinge, von denen ich jetzt annehme, warum es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und das ist gut für mich. Also damit kann ich leben. Und das, ja, das erklärt es für mich. Und insofern weiß ich, dass er, also nein, manches weiß man nicht. Ich weiß nicht, ob er noch leben würde, aber ich glaube es jetzt nicht. Er wäre jetzt schon relativ alt. Aber ja.
Und was ist die Antwort, die du dir gibst?
Also ich glaube, ein sehr großer Teil, warum er tot ist, ist der Tod meines Bruders. Er hat sich ja auch getötet an dem Tag, an dem mein Bruder 30 geworden wäre. Bin mir sicher, dass das kein Zufall ist. Er hat sich auch extrem verändert, auch körperlich nach dem Tod von meinem Bruder. Und ja, und dann waren es noch ein paar andere Dinge. Also er war sicher depressiv, hat gern mal zu viel getrunken, hat sich nicht, war so ein Mann, wie man es quasi damals verstanden hat, auch 1940 geboren, also wo der Mann jemand ist, der nicht über Gefühle redet, der nicht weint, der das Gefühl hat, wenn er sich nicht helfen kann, dann kann ihm auch kein anderer helfen, weil so funktioniert die Welt. Und das ist ja auch ein großes Problem bei älteren Männern und das ist ja auch ein Hauptgrund, warum sie sich töten, weil sie nicht reden können und weil sie sich keine Hilfe holen können. Genau, also aus all diesen Dingen so zusammengesetzt kriege ich meine Antwort, ja. Mhm. Ist auch so interessant, weil die, weil es ging ihm wirklich schlecht, eine Zeit lang, also wirklich, er wollte das Haus gar nicht mehr verlassen und so, also es war auch nicht so, als hätten wir nicht gesagt, bitte red mit uns, hol dir Hilfe, wir suchen dir wen, also es war schon so. Und dann ein paar Wochen vor seinem Tod war er auf einmal total gut drauf. Und es ging ihm richtig gut und er ist wieder rausgegangen, hat schöne Erlebnisse noch mit meiner Mama gehabt und so. Und wir dachten uns, boah super, es geht bergauf. Ja. Und nachher habe ich gelernt, dass viele Menschen, die sich töten wollen, ab dem Zeitpunkt, wo sie beschließen, dass sie sich töten werden und wann sie es machen, total aufblühen. Ja, weil quasi dann ist diese Entscheidung ist gefallen, diese Last sozusagen ist weg, es gibt den Weg, der vorgezeichnet ist und dann geht es ihnen richtig gut. Und das ist halt das ist so furchtbar, ja, trügerisch. Im Nachhinein denke ich mir, Wahnsinn, wir haben das überhaupt nicht gesehen und verstanden. Aber warum auch, ne? Also was, ich weiß halt jetzt auch sehr viel mehr über Suizid als damals, Gott sei Dank. Also Gott sei Dank wusste ich damals nicht so viel drüber. Genau, aber das sind halt so Dinge, wo du so völlig in die Irre geleitet wirst auch. Ich weiß es nicht, das ist total schwierig. Ich habe sehr lange versucht nachzufühlen, was er wohl gedacht hat, warum er das wohl gemacht hat. Und ich kann, also es ist sehr interessant, weil ich kann so ein Stück mit ihm gehen, also ich kann mir vorstellen, wie er da sitzt in dem Zimmer, wie er aufsteht, wie er die Waffe nimmt, wie er runtergeht, wie er durch den Gang geht, und dann verliere ich ihn. Also es gibt so diese letzten Meter, die kann ich nicht mit ihm gehen. Ich verstehe das nicht. Ich will nicht sterben. Ich will wirklich nicht sterben. Ja? Die Vorstellung, das Leben aufzugeben, ja, also ich kann es nicht verstehen. Und die Leute sagen dann oft zu mir, oder früher haben sie zu mir gesagt, ja, du musst das akzeptieren und das war sein Wille und so. Und ich finde das total verstörend, weil natürlich muss ich es akzeptieren. Ich lebe damit, dass ich es akzeptiere. Er hat getan, was er wollte, aber ich muss jetzt auch damit leben und ich muss für mich einen Weg finden, wie ich das so einordne, dass ich eben gut damit leben kann. Ja? Also, und es ist nicht, dass ich ihm das absprechen will. Ich will mir aber zusprechen, dass ich darüber reden darf, dass ich Gefühle darüber haben darf, und dass ich die aussprechen darf. Ja? Hm. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt oft, dass Menschen glauben, in dem Moment, wo ich sage, das tut mir weh, das hat mich verletzt, spreche ich ihm quasi diese Freiheit ab, dass er sich doch töten durfte. Und das sehe ich halt überhaupt nicht. Ne? Ich glaube, das kann parallel existieren. Hm. Vor allem, weil ich ihm das nicht weggenommen habe, aber er mir schon viel. Also, ja. Und es ist aber auch so, dass wer mein Buch liest, also gerade eben das erste, wo es da stark geht um diese Auseinandersetzung mit dem Suizid und mit meinem Papa und auch viel um unser Familienleben, das ist voller Liebe. Also da ist wahnsinnig viel Liebe, ja. Und auch das darf existieren nebeneinander. Ich kann ihn sehr lieben und trotzdem wütend auf ihn sein, ja. Und das auszuhalten auch, diese Parallelität von Gefühlen, ja, das ist ja auch etwas, was im Trauerprozess ganz wichtig ist, ja. Dass ein Gefühl nimmt dir das andere nicht weg und es ist total in Ordnung, dass du mehrere hast und dass jedes hat seinen Platz und du darfst jedes anprobieren und ausprobieren und schauen, wie es dir damit geht, ja, und dann kannst du es wieder verwerfen. Also zum Beispiel Schuld. Schuld ist ein Riesenthema beim Suizid von Angehörigen oder Freunden und ich habe nie wirklich Schuld empfunden. Und dann einmal ganz kurz, ganz stark, ja. Und ich habe mich furchtbar gefühlt. Ich dachte, warum habe ich nichts getan? Ich hätte ihn retten müssen, ja. Und dann habe ich das anprobiert. Ich habe versucht, wie geht's mir damit, wenn ich mich jetzt da vollends schuldig fühle und wenn ich mir diese ganze Schuld auflade und wenn ich zu mir sage, ja genau, du hast das kaputt gemacht und du hast nicht mit ihm geredet. Und dann habe ich das ausgehalten, diese Gefühle, und ich habe sie durchgestanden. Und nach einem Tag oder zwei, keine Ahnung, habe ich beschlossen, nein, das passt nicht. Das passt einfach nicht, ja, so fühle ich mich nicht, so will ich mich nicht fühlen, das ist auch nicht richtig. Und dann habe ich sie weggegeben, aber ich fand es extrem wichtig für mich, dass ich es probiert habe, ja, und auch darüber gesprochen habe, weil ich glaube, das Schwierigste ist wirklich, dass du all diese Gefühle hast und dann nicht darüber sprichst, ja, oder sie dir selber nicht erlaubst, weil irgendwann holen sie dich sowieso ein.
Hast du es jemals auch bereut, eigentlich öffentlich über diese Dinge zu sprechen?
Nein, nie. Nie. Also ich, nein. Es ist auch so, muss ich auch sagen, ich habe es mir gut überlegt. Es ist zwar auch nicht so, dass er irgendwie gestorben ist und am nächsten Tag bin ich dann losgegangen und habe irgendwie drüber geschrieben.
Sagen, da ist Zeit vergangen.
Ja, da ist, ich glaube, ich habe 5 Jahre danach einen Artikel im Standard geschrieben über ihn und über diesen Tod. Und das heißt, da war schon lange Zeit, wo ich darüber reflektiert hatte. Und die Resonanz war so arg. Also ich war ja bis zu dem Zeitpunkt schon sehr lang Redakteurin und ich habe ja auch manchmal kontroverse Themen bearbeitet, aber ich habe noch nie so ein Feedback gekriegt. Ich habe hunderte Zuschriften erhalten und die waren ausschließlich positiv. Mhm. Das hat mich damals auch wirklich sehr, es war arg, dass das so einschlägt. Und auch, dass ich gesehen habe, wie viele Menschen trauern. ja, und wie viele Menschen was mit sich rumschleppen, weil man weiß das ja nicht, weil es redet ja niemand drüber. Aber auf einmal zu sehen, wow, was da passiert, womit Menschen sich rumschlagen müssen jeden Tag, ja, was sie hinter dieser Fassade alles mit sich schleppen, es war verstörend irgendwie, aber auch hat auch gut getan zu sehen, dass wenn ich einen Schritt mache, andere das auch tun. Und das ist bis heute so. Also ich kriege bis heute Nachrichten. Ich kriege Nachrichten von Männern, die mir schreiben, sie wollten sich töten und dann haben sie mein Buch gelesen und jetzt haben sie sich Hilfe geholt. Erst unlängst hat mir einer geschrieben, wenn er mit seiner Tochter über die Straße geht, denkt er noch ganz oft daran, dass er eigentlich tot sein hätte können, aber dann hat er das gelesen und jetzt ist er da.
Wow.
Ja, und das ist einfach, ich meine, allein für einmal sowas würde ich es jederzeit wieder machen.
Ja.
Also wirklich, ich glaube, dass wenn du Menschen zeigst, dass man sich öffnet, dann öffnen sie sich auch und das kann einfach viel verändern.
Stresst das auch?
Nein, überhaupt nicht.
Gar nicht, das ist nur...
Nee, ich finde es einfach schön. Also es stresst mich überhaupt nicht. Ich habe das hergegeben, ich habe es sehr kontrolliert hergegeben. Es ist kein Tagebuch oder so, es ist ein sehr reflektierter Text. Und was man dann damit macht und ob man ihn mag und was man rausnimmt, das ist nicht mehr meine Aufgabe.
Ja.
Das ist wirklich schön. Also ja. Es ist eher so, dass das macht mich schon froh. Also das ist wirklich ein schönes Gefühl. Und worauf ich hinaus wollte, war, dass ich es wahrscheinlich, also ich bereue sowieso eigentlich, ich weiß gar nicht, ich bereue wahrscheinlich wirklich wahnsinnig wenig. Also ich neige überhaupt nicht dazu, Reue zu, weil ich mich kenne in verschiedenen Situationen und man macht mal dies, mal das und manches ist dumm, manches ist clever. Ja, so ist das Leben. Aber eben, ich glaube auch, das würde ich dazu neigen, etwas zu bereuen. Dadurch, dass die Menschen sehr nett zu mir waren, nach der Veröffentlichung, glaube ich erst recht, dass ich es nicht bereue.
Wenn du einen Wunsch an den Tod hättest, welcher wäre das?
Also auf jeden Fall nimm mich und nicht mein Kind. Und die zweite wäre, gib mir ein bisschen Zeit, damit ich das Sterben auch erleben darf. Weil ich glaube, dass das eine total unterschätzt ist, vielleicht der falsche Ausdruck, aber es ist eine Phase unseres Lebens, die es gibt und ich hätte sie gern. Wie gesagt vorher, ich will alles erleben, ich will alles auskosten und ich will auch das Sterben spüren, ich will da mitgehen dürfen, ich will das erleben dürfen, wie der Körper sich verändert, wie der Geist sich verändert. Ich will noch ein paar Dinge dann tun. Und wenn es nur ist, im Garten zu sitzen und ein Glas Wein zu trinken und einfach mal nur zu hören, dann würde ich das gern machen.
Und wie sollen sich Menschen an dich erinnern, wenn du mal nicht mehr bist? Oder woran?
Ui, ich weiß gar nicht, woran. Also ich hoffe natürlich, dass sie sich mit Liebe erinnern. Also ich denke halt an mein Kind, an meinen Partner. Ich glaube, es ist ganz lustig mit mir oft. Und ich glaube, ich hoffe, dass sie sich daran erinnern, dass man Freude haben kann und gestalten kann, ohne Angst zu haben. Und manche Menschen, glaube ich, haben Angst zu einfach Freude zu zeigen und zu lachen und ich habe das nicht und ich hoffe, dass ich das zeigen darf und dass man sich daran erinnert, ja.
Gibt es noch etwas, was dir noch wichtig ist oder wo du jetzt sagst, das möchte ich noch, das habe ich noch nicht gesagt, das möchte ich noch deponieren?
Ja, tatsächlich gibt es was und zwar zum Thema Trauer wollte ich noch sagen, weil das ist ein großes Thema meines Lebens gewesen und was mir damals aufgefallen ist und was mich sehr unter Druck gesetzt hat, war, dass die Menschen erwarten, man trauert und dann ist wieder alles okay und wir geben dir jetzt einen Monat, zwei, maximal drei Monate und dann bist du wieder der du und vorher warst.
Funktionierst du wieder.
Ja, genau. Und das ist nicht so. Das funktioniert eben nicht so. Und das hat mich damals extrem unter Druck gesetzt, ja, diese Vorstellung davon, ich muss wieder zurück. Und zu verstehen, dass Trauer in Wellen kommt und geht, dass sie ein Grundgefühl ist, das wir immer haben und das mal stärker und mal schwächer und dass ich nie wieder so sein werde wie vorher, aber trotzdem glücklich, Das hat sehr viel für mich verändert. Und deswegen ist mir das so wichtig zu sagen, weil unsere Gesellschaft setzt Menschen so unter Druck, wenn es um Trauer geht. Wir haben so eine Vorstellung davon, wie Trauer auszusehen hat, wann sie vorbei zu sein hat. Und das ist einfach alles falsch. Und deswegen finde ich es sehr wichtig zu sagen, Trauern ist ein Prozess. Und man kann ihn schaffen, man kann durchgehen, aber man muss nicht eine Idealvorstellung davon haben, wie sie zu sein hat.
Vielen Dank, Saskia Jung-Nickel-Gossi. Dankeschön.
Dankeschön.